Priska Flückiger hat es bereits gesagt, es ist das dritte Mal, dass ich bei Ihnen bin und schon das dritte Mal, dass ich über die ideale Gemeinde predige. Die ideale Gemeinde. Wir haben am ersten Sonntag, als ich da war, bin, das war im April, gesehen, dass es sie gegeben hat, die ideale Gemeinde. Apostelgeschichte 2 bis 4. Wunderschön, was dort für ein Zeugnis kommt über die erste Gemeinde. Wir haben dann aber gesehen, dass es nicht bei dem geblieben ist, sondern dass auch die ideale Gemeinde von der Apostelgeschichte sehr bald eingeholt worden ist von der Realität und dass sie zu kämpfen hatten mit Schwierigkeiten, wo wir heute in der Gemeinde immer noch am Kämpfen sind. Und darum möchte ich gerne dort nochmal nachknüpfen. Ich habe die vier Konfliktfelder mitgebracht, kann man mal einschalten dort. Die vier Konfliktfelder, die schon die erste Gemeinde beschäftigt hat, nochmal schnell aufgeführt. Einfach für die, die die anderen zwei Predigten nicht mitbekommen haben. Es sind vor allem, jetzt wird es da nur noch klappen. Jetzt ist es gegangen. Also. Die vier klassischen Konfliktfelder, wo wir heute noch knacken. Vielleicht zwei Dinge nicht. Ich weiss nicht, wie gemein das Weg ist. Ich habe auch keine Reklamationen bekommen. Du musst der Gemeinde mal einheizen. Oder es ist da einiges nicht gut. Das ist nicht der Fall. Ich rede jetzt einfach als einer, der von außen kommt und ungeschützt kann von der Gemeinde Jesu reden in unserem Land. Und ich bin ja sehr viel unterwegs in allen möglichen Gemeinden und merke, dass es so Konflikt in allen Gemeinden irgendwann kommt. Die erste war die Unzufriedenheit mit der Gemeindeleitung. Steht in Apostelgeschichte 6. Ein Murren ging durch die Gemeinde. Etwas, wo man nicht recht hätte können fassen. Es war nicht mehr wie früher. Früher war es doch viel besser bei uns. Und wieso ist jetzt Sand im Getriebe? Und die Apostel haben dann als Verantwortliche von der Gemeinde haben sie versucht, den Konflikt zu lösen. Und das ist auch gelungen. Es war relativ einfach, den Konflikt zu lösen. Schwieriger war der zweite. Ich kann nochmal schalten. Konservative gegen Progressive, da haben wir letztes Mal davon geredet. Petrus, der an sich kein Progressiver war. Keiner, der immer Neues entdecken wollte, sondern einer, der eher am Bewährten festgehalten hat, der plötzlich progressiv sein musste, musste die Heiden zu Jesus führen. Er ist zu den Heiden heimgegangen, hat mit ihnen sogar gegessen und ist nachher von den Konservativen in Jerusalem zurückgepfiffen worden. Du hast deine Kompetenzen überschritten. Was ist eigentlich los mit dir? Und sie haben dann dort versucht, den Konflikt zu lösen, indem der Petrus einfach erzählt hat, ich bin gar nicht schuld. Gott hat mich in die progressive Rolle hineingedrängt und ich habe nur gemacht, was Gott vorbereitet hat. Und am Schluss heisst dort das Gleiche, was Priska am Anfang gesagt hat. Das Lob von Gott ist wieder da gewesen. Apostelgeschichte 11. Heute wäre eigentlich der dritte Differenz trag sie, aber die überspringen jetzt, das sind unterschiedliche Lehrauffassungen. Es sind von außen Leute in die Gemeinde gekommen, in Antiochien, und haben gesagt, ihr seid nicht richtig gläubig. Ihr müsstet das und das und das vom Gesetz noch einhalten. Und das hat einen riesen Konflikt gegeben in Antiochien und man hat den dann delegiert nach Jerusalem. Die sollen das ausbaden, was da die fremde Lehrer gebracht haben, und sie haben in Jerusalem ganz lang gestritten um die Frage, müssen die Heiden zuerst Juden werden, damit sie Christen werden können. Es ist dort um Beschneidung gegangen. Das war das Zeichen von einem Heiden, der Jude werden wollte, dass er sich beschneiden lassen. Und dort haben sie schwer gestritten. Und der Paulus und der Barnabas sind die gewesen, die für Freiheit plädiert haben. Wir dürfen nicht den Heiden noch eine zusätzliche Last auflegen. Wir wollen, dass sie direkt Christen werden können. Und nachdem sie lang gestritten haben, haben sie den Beschluss gefasst, Heiden werden nicht gezwungen, Juden zu werden. Sie müssen sich nicht beschneiden lassen, sondern man kann direkt zu Jesus und zur Gemeinde von Jesus kommen. Das hat eine riesige Befreiung gegeben damals und wir profitieren heute noch von dieser Befreiung. Wenn sie dort nicht richtig entschieden hätten, dann wäre das Christentum so etwas wie eine Untergruppe der Juden geworden. Und so hat das Christentum eine grosse Freiheit entfaltet, um Heiden wirklich zu missionieren, dass sie direkt zu Jesus kommen können. Das war der dritte Konflikt. Und jetzt kommt heute der vierte Konflikt dran, die Rivalität zwischen zwei starken Leitern. Ich habe es ein bisschen anders formuliert für heute Morgen. Wenn Vorbilder uns enttäuschen. So heisst das Thema für heute. Ausgerechnet zwei starke Leiter, der Paulus und der Barnabas, kommen hintereinander. Fangen an zu streiten. Das wäre wie wenn die beiden Prediger von ihrer Gemeinde Krach hätten, und zwar nicht einfach nur ein bisschen Krach, sondern massiven Krach und sich nicht mehr würden finden. Das wäre nicht gut für die Gemeinde. Ich habe immer gesagt, in meiner Tätigkeit damals, wo ich noch viel habe, Gemeinde beraten, Probleme in der Gemeinde sind lösbar. Aber wenn die Probleme in die Gemeindeleitung hineinkommen und sich die Gemeindeleitung nicht mehr findet, wenn sich die Prediger nicht mehr finden, dann ist Feuer im Dach. Entscheidend ist, dass das innerste Gremium Einheit hat, immer wieder Einheit findet und Einheit erringt, dann geht es auch der Gemeinde wieder gut. Ich lese den Text, Apostelgeschichte 15, von Vers 36 an. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Das bezieht sich auf die allererste Missionsreise von Barnabas und von Paulus, wo sie nach Zypern gefahren sind mit dem Schiff und nachher nach der heutigen Türkei, Perge, und dann das ganze anatolische Hochland evangelisiert haben dort in der heutigen Türkei und viele Gemeinden entstanden sind. Sie haben Erweckung erlebt dort und sie haben Verfolgung erlebt. Der Paulus ist sogar mal gesteinigt worden in Lystra. Er hat gemeint, er sei tot und er hat wieder aufstehen und ist nachher in die nächste Stadt weiter. Also wunderschön sind sie erlebt in dieser ersten Missionsreise. Und auf das bezieht sich jetzt der Paulus und der Barnabas. Wir gehen die Gemeinde nochmal besuchen, die wir damals gegründet haben. Barnabas, Vers 37, wollte auch Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus war dagegen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er, Paulus, seine Reise. Zunächst zog er durch Syrien sowie durch Zilizien und ermutigte dort die Gemeinden im Glauben. Das ist ein bisschen ein schwieriger Text, weil das Happy End fehlt. Happy End wäre, also die beiden haben sich versöhnt und haben gesagt, wir machen weiter. Und das fehlt an dem Punkt. Man lesen auch kein Wort von Versöhnung, dass sich der Paulus und der Barnabas wieder versöhnt haben. Und das macht die Predigt schwierig. Also ich kann Ihnen keine Patentlösung präsentieren heute Morgen, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt aber schön gewesen. Sie gehen vielleicht mit dem Knopf in der Leitung heim. Das ist möglich. So realistisch, wie eben das Leben manchmal ist. Auch das Leben als Christ geht nicht immer auf. Manches können wir nicht verstehen. Können wir nicht einordnen, wieso ist das so gegangen ist. Die Geschichte hier hat mich eingeholt wegen meiner Vergangenheit. In der letzten Gemeinde, wo ich war, das war FEG Wetzikon gsi. Dort haben Dani und Andrea Fitz und mir zusammen geschafft. Dort haben wir, bevor Fitz es gekommen sind, haben wir einen handfesten Konflikt gehabt. Ein Vollzeiter hat den anderen Vollzeiter bei der Polizei angezeigt, er hat sein Kind missbraucht. Können Sie sich vorstellen, was dann abläuft? Der, der angezeigt wurde bei der Polizei, der hat man sich ins Gefängnis, Untersuchungsgefängnis, ist nach 14 Tagen wieder rausgekommen und hat gesagt, das stimmt nicht, der Vorwurf, ich bin es nicht gewesen, ich habe die Kinder nicht missbraucht. Und die anderen haben gesagt, auch wenn du vor Gericht freigesprochen würdest, du bist es gewesen. Und jetzt, was machen sie? Wem geben sie recht? Ich bin ein unheimlich harmoniebedürftiger Mensch. Und ich habe probiert, beide Seiten wieder zusammenzuführen. Und es ist nicht gelungen. Ich hatte einen riesen Knatsch über Wochen und Monate in unserer Gemeinde, die schlussendlich zu einer Trennung geführt haben. Der, der Anzeige erstattet hat, der ist dann gegangen und hat eine eigene Gemeinde gegründet. Und wir sind blessiert da gestanden. Wir mussten einen neuen Jugendpastor suchen. Wir haben zum Glück dann noch ein Fitzes bekommen, als Kinderpastor. Wir hatten eine schöne Zusammenarbeit gehabt, über ein paar Jahre, bis wir dann pensioniert worden sind. Das hat mich bewegt, als ich das so gelesen habe. Scheinbar hat es das damals schon gegeben, Konflikte, die nicht gelöst werden. Und ich habe letzte Woche habe ich wieder ein Ziel formuliert, wo ich Gott noch bitte, dass doch der Fall mal geklärt wird. Bis jetzt steht Aussage gegen Aussage. Der Staatsanwalt hat ein Jahr lang Untersuchungen gemacht und nachher haben sie geschrieben, die Beweislage ist so unsicher, sie würde das Verfahren einstellen. Wenn wir nicht Einspruch erheben würden und hat das Verfahren eingestellt, damit gehen beide Parteien so in die Ewigkeit. Muss ich das mal vorstellen? Das geht tief. Ich habe ein Burnout bekommen. Ich habe wieder vorzeitig in Ruhestand. Ich habe es nicht mehr geschafft. Und wenn ich dort meine Frau nicht mehr hätte, sie wäre ein paar Jahre vorher ja fast gestorben, das habe ich mal erwähnt. Wenn ich sie nicht mehr hätte, ich wäre alle vorzeitig in Ruhestand. Sie hat gesagt, der Herr hat uns da hergestellt, dann gibt er uns auch Kraft zum Durchhalten. Und ich bin erst mit 65 in den Ruhestand. Ja, so gibt es Realitäten, wo man einfach akzeptieren muss, es ist jetzt einmal so, und ich als Mensch, der nicht dahinter sieht, der keinen Einblick hat, noch keinen Einblick, wie es einmal wird sein, wer Recht hat, muss jetzt das halt einfach stehen lassen. Zwei Vorbilder, die aneinander schuldig werden. Das soll uns in den nächsten paar Minuten beschäftigen. Paulus und der Barnabas. Weil wir von Paulus mehr wissen und er schon relativ bekannt ist, habe ich gedacht, ich konzentriere mich mal im ersten Teil auf den Barnabas. Das vielleicht als letzter, schönster Satz von den ersten beiden Predigten. Die ideale Gemeinde ist keine konfliktfreie, sondern eine konfliktlösende Gemeinde. Man versucht es. Wir haben es auch monatelang versucht, damals in Wetzikon. Und erst, als wir gemerkt haben, es geht nicht mehr, haben wir uns getrennt. Aber es war schwierig. Wie wird man ein Vorbild? Das wäre der nächste Punkt. Sicher nicht mit guten Vorsätzen. Jetzt will ich auch mal ein Vorbild sein. Sicher nicht, indem ich dauernd den Puls messe. Hallo, hat jemand gemerkt, dass ich ein Vorbild will sein? Ein Vorbild wird man durch Entscheidungen, die niemand vielleicht weiss. Es kann sein, dass eine Entscheidung von heute Morgen erst in 10 Jahren sichtbar wird. Weil sie im Herz gefallen ist. Und zuerst muss ich durchsetzen in meiner Art, dass ich verändert werde. Ich weiss nicht, wie unmöglich sie sind. Aber wenn sie meine Frau fragen, wie es mir geht, wenn es mir nicht gut geht, ich kann ein unmöglicher Typ sein. Glauben sie mir fast nicht, wenn man so eine Predigt hält. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber daheim, wo einem niemand beobachtet, dort geht es dann los. Ich glaube, ich habe es erwähnt, ich hatte ein Gespräch mit unserem Zweiten. Extra das Wochenende hat er mal nur mehr mit dem Vater zusammen sein und der hat mir aufgezählt, was ich alles falsch gemacht habe in der Erziehung. Und er ist jetzt über 40. Ich bin bleich geworden wie ein Lindtuch, als er mir das alles so aufgezählt hat. Er hat sich schriftlich vorbereitet gehabt. Ist gläubig. Geht mit Jesus. Wirklich ein feines Beispiel für mich. Bis zu dem Gespräch, habe ich den Eindruck gehabt, wir haben es doch, glaube ich, nicht so schlecht gemacht als Eltern. Ich sage den Satz nicht mehr. Ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe, aber wenn die so geballt kommen, das tut weh. Aber es ist heilsam. Ich bin nachher heim und habe meine Frau ein bisschen erzählt, was er mir gesagt hat. Und sie hat mich dann ein bisschen getröstet. Ja, der hat nicht mehr so die Übersicht gehabt. Aber Tatsache bleibt, dass wir fehlerhafte Menschen sind, die Vergebung brauchen. Und ich lebe von der Vergebung, darum darf ich predigen. Ich predige nicht, weil ich mich gut finde, sondern weil ich um Jesus weiss, der für mich gestorben ist am Kreuz und mir vergeben hat. All das, was ich falsch gemacht habe. Darum predige ich. Der Barnabas, der kommt 17 Mal vor im Neuen Testament. 17 Mal. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu bündeln, was man weiss von Barnabas. Weiss jemand, wie der Barnabas geheissen hat eigentlich? Barnabas, oder? Er hat anders geheißen. Er hat Josef geheißen. Er hat Josef geheißen. Lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Die Apostel haben ihm einen anderen Namen gegeben. Und zwar heisst sein Name Tröster. In dem Namen steckt der gleiche Wortstamm wie der Johannes im vierten Evangelium vom Heiligen Geist. Rett. Darum übersetzt Luther, der Tröster, der Heilige Geist. Der Wortstamm steckt im Barnabas drin. Darum haben die Apostel ihm Sohn des Trostes gesagt. Woher war der Barnabas? Er ist interessanterweise nicht von Jerusalem, obwohl er das erste Mal in Jerusalem auftaucht, in der Apostelgeschichte. Er ist aus Zypern gekommen. Das spielt am Schluss dann nochmal eine Rolle, wenn wir ein bisschen genauer angeschaut haben. Er hat einen Verwandten gehabt, einen berühmten Verwandten, und wo vermutlich zu dem Konflikt da zusammen zugetragen hat. Der Verwandte hat geheissen Johannes Markus. Das ist der, der den Konflikt ausgelöst hat da. Der war ein Cousin von Barnabas. Luther übersetzt ein Vetter. Das ist ein Cousin. Cousin von Barnabas. Und noch ein bisschen weiter geht. Seine Gabe, er war vor allem ein Brückenbauer. Er hat, und das, auf das komme ich nachher noch, er hat immer wieder versucht, unterschiedliche Lager zusammenzuführen. Er hat dazu beigetragen, dass Streit geschlichtet worden sind. Dass Misstrauen überwunden worden ist. Er war ein typischer Brückenbauer. Er hat seine Gaben entdeckt und hat sie voll eingesetzt. Und darum wundere ich mich, dass der Paulus und der Barnabas überhaupt nicht können streiten zusammen. Der Barnabas war harmoniebedürftig. Er hat probiert, die Wogen zu glätten. Sein Profil, wunderschön, es wird von ihm gesagt. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Stark im Glauben. Viele fanden durch ihn den Weg zu Jesus Christus. Steht in Apostelgeschichte 11. Er war Missionar, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat aber Schwäche gehabt. Er war manchmal zu sanft, zu tolerant gewesen. Da nicht in unserer Geschichte. Aber später, in Galater 2, kommt nochmal ein Konflikt, wo der Barnabas jetzt mutig anstehen soll und es nicht war. Darum habe ich Galater 2, Vers 13 aufgeführt. Und sein Lebensende? Das wissen wir nicht. Nach dem Konflikt ist der Barnabas von der Bildfläche verschwunden. Wir wissen aber aus der Kirchengeschichte, dass er nicht nur auf Zypern gefahren ist, wo er sich getrennt hat von Paulus, sondern dass er dort geblieben ist. Und wer schon Zypern war, der hat verschiedenste Spuren von Barnabas entdeckt auf Zypern. Zum Beispiel in der Nähe von Famagusta. Das ist ganz im Osten von der Insel von Zypern, wo früher noch Salamis war. Dort gibt es ein Barnabas-Kloster, wo wegen ihm gegründet worden ist. Also Barnabas muss in grossem Segen gewirkt haben auf Zypern. In Larnaca, wer schon zu Zypern war, der hat dort eine Lazarus-Kirche gesehen. Die Kirchengeschichte sagt, dass der Lazarus, der, wo Jesus vom Tod auferweckt hat, dass der auch hat müssen fliehen. Die Juden haben den Lazarus auch wollen töten, steht in Johannes 11, haben ihn auch wollen töten und er sei auch noch nach Zypern geflohen und hat dort mit dem Barnabas zusammen geschafft. Das sagt die Kirchengeschichte, man kann das aber nicht von der Schrift her nachweisen. Aber ich will ein Detail, will ich ein bisschen rausgreifen, aus dem, was beim Barnabas sichtbar worden ist. Er hat ein Auge für Verschwundene. Ein Auge für Menschen, die mal bei der Gemeinde gewesen sind und den Anschluss verloren haben. Und die, die schon lange in dieser Gemeinde sind, die können jetzt vermutlich mühelos Namen aufzählen von Menschen, die mal zu dieser Gemeinde dazugehört haben und Gemeinde verloren haben. Vielleicht sind so einige drunter, die haben einfach in eine andere Gemeinde gewechselt. Sie sollen das unter dem Segen Gottes tun. Aber ich denke an die vielen anderen, die weg sind und nie mehr sind. Und für so einige hätte Barnabas ein Auge gehabt. Ich nehme zwei Beispiele. Der Saulus, wo er sich bekehrt hat in Damaskus. Hat er müssen fliehen in Damaskus, weil er zu erfolgreich war im Evangelisieren. Er hat den Juden Problem gemacht, weil sie keine Antwort mehr gewusst haben auf den Fachmann. Er war Pharisäer, der Saulus, früher noch. Der Fachmann im jüdischen Glauben, der hat so gut argumentiert, dass sie keine Antwort mehr gewusst haben und dann haben sie ihn wollen töten. Und Saulus musste bei Nacht und Nebel fliehen und ist nach Jerusalem. Er kommt in Jerusalem an und will sich zu der Gemeinde halten. Und die Gemeinde sagt, nein, Vorsicht, das ist ein Spitzel. Der tut nur so, wie wenn er gläubig wäre, damit er herausfinden kann, wer gehört alles zu dieser Gemeinde. Und dann ist der Barnabas auftreten. Der ist zum Saulus gegangen und hat wollen wissen, wie kommst du zu deiner neuen Meinung? Könntest du mir sagen, wie du Christ geworden bist? Und der Saulus muss ihm das erzählt haben. Und dann ist der Barnabas zu den Verantwortlichen der Gemeinde und hat gesagt, ich bin überzeugt, die Bekehrung ist echt. Der Mann ist wirklich gläubig. Und dann haben sie ihn aufgenommen in Jerusalem. Ein typischer Brückenbauer, der Barnabas. Er hat dann sehr, sehr erfolgreich auch in Jerusalem evangelisiert, der Saulus. So erfolgreich, dass sie auch dort ihn töten wollten. Und dann flüchtet er, wohin? In seine Heimatstadt, nach Tarsus. Und er verschwindet von der Bildfläche. Und wenn man die Zahlen, die man findet im Neuen Testament, wenn man die ein bisschen neuer anschaut, dann muss er dort 5 bis 10 Jahre gewesen sein in Tarsus. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, ein Gläubiger, der ganz jung im Glauben steht, ganz allein, Wir wissen nichts von einer Gemeinde in Tarsus. Ganz allein, ohne Gemeinde, ist unheimlich gefährlich. Wer meint, er könne sein Christsein ohne Gemeinde pflegen, der wird nicht lange durchhalten. Ich kann mich an einen erinnern, der mir zum Glauben kam. Dann haben wir ein paar Wochen später ein Wochenende gemacht für die neuen Gläubigen. Nach selber eine Evangelisation. Und er ist auch gekommen. Und ich habe ihn gefragt, wie geht es dir? Gehst du in eine Jugendgruppe? Dann sagt er, ja, ich bin am Anfang gegangen, aber jetzt gehe ich nicht mehr. Ich habe gemeint, gemerkt, ich mache es schneller ohne Gemeinde. Ein paar Wochen später war er nie mehr. Es ist unheimlich gefährlich, wenn man allein seinen Weg gehen will. Und das hat der Barnabas gewusst, den muss ich suchen. Da muss etwas gehen mit dem Saulus. Und das heisst in Apostelgeschichte 11, Barnabas ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit sich nach Antiochia. Da hat Hoffnung für alle, die ich da vorgelesen habe, ein bisschen falsch übersetzt. Es tönt so, ja, wie er einfach einen Besuch machen wollte in Tarsus beim Saulus. Der Barnabas hat keine Ahnung gehabt, wo der Saulus wohnt. Tarsus war damals eine grosse Stadt und er musste richtig auf die Suche gehen, wo könnte der Saulus sein. Und dann hat er ihn gefunden und hat gesagt, komm, ich brauche dich. Komm mit nach Antiochia. Dort haben wir eine Erweckung, einen Aufbruch. Ich könnte dich brauchen. Und er nimmt den Saulus mit nach Antiochia. Antiochia war ein ideales Übungsfeld für den Saulus. Er hat erst später, mit der ersten Missionsreise, hat er sich Paulus genannt. Am Anfang immer Saulus, aber ein Evangelist par excellence. Antiochia ist so, wie Jerusalem die Hauptstadt der Judenchristen war, ist Antiochia so etwas wie die Hauptstadt der Heidenchristen geworden. Und dort hat er nicht den Widerstand erlebt wie in Jerusalem, sondern er hat von Herzen evangelisieren. Und in Antiochien sind die Menschen gewesen, die zum ersten Mal Christen genannt worden sind. In Antiochien. Und zwar ist Christ ist ein Übername gewesen. Die dauernd von Christus redet, die hat man Christen genannt. In Antiochien die Ersten. Zu denen hat er in Antiochien hat er wirken und Grosses tun. Antiochia ist eine Basis geworden, eine Basisstation für Weltmission. Und mitten in diesem erfolgreichen Wirken für Jesus in Antiochia sagt der Heilige Geist, ich brauche dich in jemand anders. Also manchmal habe ich den Eindruck, der Heilige Geist ist schon ein bisschen eigenartig. Jetzt holt er die besten zwei aus dieser Gemeinde raus. Kann er doch nicht machen. Ich weiss nicht, wer die besten zwei sind bei Ihnen. Es gibt solche, die werden immer genannt und andere von denen redet man nie. Und jetzt nehmen Sie mal die besten zwei von dieser Gemeinde und jetzt sagt, kommt einer plötzlich, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll weg. Ich soll in die Mission. Dann sagen Sie nicht Halleluja. Hast du recht gelöst? Und wer sagt dir, dass das der Heilige Geist war? Können es nicht einfach ein Wunsch sein, dass du mal irgendwo nach Südamerika gehst oder nach Asien? Sie haben gebetet und sie haben gefastet, bis sie Klarheit hatten durch den Heiligen Geist. Und dann hat der Heilige Geist, der das erste Mal zum Paulus oder Saulus und zum Barnabas geredet hat, auch zu den anderen geredet und gesagt, sondert mir aus, die zwei, ich habe sie gesendet. Ich will, dass sie gehen. Und sie gehen tatsächlich und machen eine erfolgreiche Missionsreise. Ich habe bereits von der erzählt. Zuerst nach Zypern und dann nachher nach der heutigen Türkei. Die Botschaft hat eingeschlagen wie eine Sensation. Da kommen zwei und erzählen etwas völlig Neues, wo wir noch nie gehört haben. Sie reden von einem, der gestorben ist für uns und der nachher auferstanden soll sein. Und wer an den Jesus glaubt, der wird gerettet. Völlig neu. Und sie haben auch dort in Zypern einen massiven Widerstand gehabt. Ein Zauberer, der auftreten ist und sie gehindert hat, bis der Saulus ihn in die Schranken gewiesen hat. In der heutigen Türkei sind sie verfolgt worden, habe ich auch bereits erwähnt. Sie haben ganz Tolles erlebt. Neue Gemeinden sind entstanden. Und dann sind zwei Sachen passiert, die zu unserem Konflikt, den ich da vorgelesen habe, geführt haben. Das eine ist der Johannes Markus, der Cousin von Barnabas, der ist mitgekommen bis auf Perge. Vielleicht sind einige von Ihnen schon in der Türkei gewesen, in Antalya. Dort in der Nähe ist Perge. Sehr gute Ausgrabungen hat es dort. Aber hinter Perge kommt das Taurusgebirge. Das wirkt ganz bedrohlich in dem Perge. Und vermutlich hat der Johannes Markus gesagt, ihr könnt mir blasen, ich gehe heim. Ist mir zu anstrengend. Er verabschiedet sich von Paulus und von Barnabas und fährt zurück nach Jerusalem. Und das ist der Konflikt. Der Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus war dagegen. Weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien, also in Perge, im Stich gelassen hat. Das ist der, wo eigentlich der Konflikt verursacht hat. Und dann ist noch etwas Zweites, etwas Hochinteressantes, wo man eigentlich nur zwischen den Zielen lesen kann. Ist passiert auf dieser ersten Missionsreise. Ein Führungswechsel hat stattgefunden. Am Anfang der ersten Missionsreise heisst es immer Barnabas und Paulus. Und gegen Schluss der ersten Missionsreise heisst es immer Paulus und Barnabas. Im Griechischen ist es so, dass die wichtigere Person immer zuerst genannt wird. Am Anfang war eindeutig der Barnabas der Führende und der Paulus hat einfach mitlaufen. Und mit der Zeit ist der Paulus so im Führ, so erfolgreich, dass es geheißen, der Paulus und der Barnabas. Und auch das spielt eine Rolle in dem Konflikt, den wir da vor uns haben. Plötzlich wird der Lehrling frech. Jetzt ist er doch so pflegeleicht gewesen. Er ist einfach mitgelaufen und jetzt will er plötzlich Chef sein. Und in dem Konflikt wird das deutlich, der Paulus hat sich zutraut, dass er eine andere Meinung vertreten darf als sein Chef vorher. Auch das hat dazu beigetragen. Und das führt zum nächsten Punkt, den ich mitgebracht habe. Ist das nur ein Blackout gewesen, was da passiert ist? Oder ist vielleicht sogar göttliche Planung dahinter gewesen? Das ist meine Entdeckungsreise gewesen, der Vorbereitung von der Predigt. Es könnte ja sein, dass Gott die Trennung hat wollen. In dem Konflikt, den ich erwähnt habe, von Wetzikon, dort hat der Präsident der Gemeinde uns gesagt, ihr seid doch beides Prediger, ihr predigt Versöhnung, ich erwarte, dass ihr euch versöhnet und weiter schafft. Zack, der ist gesessen. Kann ich weiter schaffen, wenn ich so viel Kraft brauche, damit wir überhaupt zusammenbleiben können? Oder ist es möglich, dass ein anderer Weg geht? Vorher wird deutlich in unserem Text, ist das abrupte Ende von einer gesegneten Zusammenarbeit. Unerwartet. Sie haben zusammen gestritten, anfangs in diesem Kapitel. In dem Konflikt von Beschneidung oder nicht, haben der Paulus und der Barnabas die Front der Progressiven vertreten. Wir meinen, dass die Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen. Da haben sie dann zusammengekämpft. Und jetzt plötzlich wegen einem Mitarbeiter, einfach wegen einem Mitarbeiter, geht das Ganze auseinander. Ausgerechnet Paulus und Barnabas. Sind zwei Persönlichkeiten mit zwei Denkmustern, wo wir auch heute noch haben. Der Barnabas hat gesagt, man müsste doch dem noch mal eine Chance geben. Das kann doch bei den Jungen mal passieren, dass sie aus einer Laune etwas nicht machen, was sie dringend machen sollten. Und der Paulus hat gesagt, gibt es nicht zuerst Bewährung. Und wenn er sich bewährt hat, dann nachher kann er wieder kommen. Das sind zwei pädagogische Konzepte, die einander beißen. Ja, und welche gibt es noch? Sollen wir jetzt einfach so tun, wie wenn nichts gewesen wäre? Und darum führe ich das ein bisschen weiter jetzt. Manchmal ist eine Trennung besser, weil die weitere Zusammenarbeit zu viel Kraft kosten würde. Ich muss da eine Zwischenbemerkung machen. Ich rede jetzt nicht von der Ehe. Wenn jetzt jemand heimgeht, der Schwierigkeiten hat in der Ehe, dann kann er sich nicht auf den Satz berufen. Für die Ehe hat das Neue Testament ganz andere Maßstäbe und Ratschläge. Es geht um Zusammenarbeit im Reich Gottes. Wenn unsere Ehe auseinandergeht wäre bei jedem Konflikt, den wir gehabt hätten, dann wären wir schon lange nicht mehr geraten. Man redet vom 7. verflixten Jahr bei der Ehe. Unser 8., unser 15. und unser 22. Jahr von unserer Ehe sind ganz schwierige Jahre gewesen. Nicht, dass wir viel mehr Krach hatten zusammen, sondern wir hatten dann plötzlich nichts mehr zu sagen. Es ist langweilig geworden in unserer Ehe. Wie sollen wir uns das wieder ausbessern? Wie froh sind wir dort durch? Es hat gut da, weil ich ein bisschen Angst hatte vor der Pensionierung. Wenn wir dann immer zusammen sind, in der gleichen Wohnung, haben wir dann noch Gesprächsstoff. Jetzt sind wir 10 Jahre pensioniert. Es ist spannend geworden. Unerhört schön. Ich denke, wenn man so schwierige Phasen durchstehen und nicht gerade aufkennt, dann kann man später wieder Früchte ernten, vor allem, wo wir dann Schwierigkeiten gemacht haben. Manchmal ist eine Trennung besser im Reich Gottes, weil das Zusammenbleiben zu viel Kraft kostet. Ich musste das ein paar Mal ausprobieren. Und ich habe es, glaube ich, mal erwähnt, in der ersten Predigt war es, ich habe eine meiner Hauptaufgaben angeschaut, im pensionierten Sein, dass ich zu denen gegangen bin, wo es abeinandergeht ist. Zum Beispiel der Fall in Wetzikon. Wir haben uns versöhnt, wir haben wieder miteinander beten. Aber es gibt eine Kopfversöhnung und es gibt eine Herzensversöhnung. Das habe ich dort gelernt. Im Kopf sind wir versöhnt, aber im Herz hat es lang, lang gebraucht. Und ich bin einmal weit gereist, um ihn wieder aufzusuchen. Ich muss vielleicht noch ergänzen, ich bin persönlich nicht betroffen gewesen von dem Missbrauchsfall. Ich bin einfach der Hauptpastor von dieser Gemeinde und habe schauen, dass das zusammenbleibt. Und es ist mir nicht gelungen. Ich habe eine schlechte Falle gemacht. Schlechte Noten. Aber ich habe probiert, wieder anzuknüpfen. Und das tut mir gut. Ich kann den anderen nicht zwingen, dass er mir vergibt. Aber ich kann wenigstens meinen Teil dazu tun. Ich kann mich an einen anderen Fall erinnern, wo ich auch weit reisen musste, um den wieder zu treffen. Wir hatten ein langes Gespräch, über 2 Stunden. Ich habe seither 2 Briefe geschrieben und keine Antwort bekommen. Ich habe mir gesagt, im Herz des anderen muss auch noch etwas passieren. Wir können niemanden zwingen, sich zu versöhnen. Aber ich kann meinen Teil tun. Und das macht die Geschichte hier ein bisschen schwierig. Wir lesen nicht, dass der Paulus und der Barnabas sich wieder versöhnt haben. Wir haben einfach, dass sie getrennte Wege gegangen sind. Der Barnabas ist nach Zypern und der Paulus in Norden. Dort, wo er die erste Gemeinde gegründet hat, nach Derbe und nach Lystra, hat dort Timotheus gefunden und ist weitergezogen. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Und wir wissen auch, dass der Barnabas verschwindet von der Bildfläche. Kein Wort mehr von Barnabas. Wissen Sie, wo das herkommt? Paulus hat das Vorrecht gehabt, dass er den Schreiber von der Apostelgeschichte kennengelernt hat und ihm seine Version erzählt hat. Die Version, die wir hier haben, das ist die Version Paulus. Er hat den Lukas auf der zweiten Missionsreise getroffen. Er hat gesagt, du könntest eigentlich mitkommen. Ein Arzt ist immer willkommen. Und dann hat der Lukas mitgenommen und der Lukas hat, dem hat er das Zeug erzählt und der Lukas hat das aufgeschrieben. Könnte man den Barnabas fragen, was sagst du zu dem Konflikt? Das wäre garantiert anders rausgekommen. Das ist wie bei einem Ehekonflikt. Wenn ich den Mann anlose, ohne die Frau, dann denke ich, wow, was hat der für eine Frau? Und dann lose ich die Frau an, ohne den Mann. Dann denke ich, was hat die für einen Mann? Jeder hat seine eigene Version von seinem Konflikt. Jeder. Und ich kann nicht sagen, der Mann hat gelogen oder die Frau hat gelogen. Beide haben recht, weil das ihre Wahrnehmung war. Das ist etwas, was ich Barnabas in der Ewigkeit noch fragen du, wie sieht denn deine Version aus? Könntest du mir einfach erzählen, wie du das erlebt hast? Der Barnabas verschwindet einfach. Später haben wir eine Korrektur. Der Paulus hat später den Johannes Markus in seiner Mannschaft gehabt. Also mindestens mit dem Johannes Markus hat es wieder Gegend. Wir lesen in 2. Timotheus 4, Lukas ist allein noch bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Hoffnung für alle seid, er könnte mir viel helfen. Und im Philemon-Brief schrieb er, dass der Johannes Markus bei ihm sei als Mitarbeiter. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass der Johannes Markus, der da abgehauen ist und den Konflikt ausgelöst hat, dass der später ein Evangelium geschrieben hat. Das Petrus-Evangelium. Gibt es doch nicht, oder? Man sagt, dass der Markus dem Petrus gut zugelassen habe und notiert habe, was der Petrus ihm aus dem Leben von Jesus gesagt habe. Und darum ist das Markus-Evangelium von dem Johannes Markus, wo abgehauen ist, wo der Konflikt ausgelöst hat. Wunderschönes Beispiel, wie es auch wieder heilig geben kann. Wenn zur Zeit bei unserer Gemeinde in Schaffhausen, wo wir dazugehören, haben wir einen Kurs, My Life Kurs. Wunderschöner Kurs. Und da ist darum gegangen, um Narben letzten Donnerstag. Narben. Und dann sagt doch eine Frau in unserer Kleingruppe, wo wir dort darüber diskutiert haben, auch Narben können nach Jahren noch mal weh machen. Auch wenn sie geheilt sind. Es kann sein, dass sie Schmerzen verursachen. Manchmal braucht es Jahre, Jahre, und ich rede aus Erfahrung, Jahre, bis Sachen geheilt sind. Aber was mich anbelangt, ich möchte versöhnt in die Herrlichkeit gehen. Dass ich nicht dort Menschen treffe, die sagen, ja, dort, weiss noch. Sondern ja, was sind wir für Stümper gewesen. Und Gott hat uns versöhnt. Mein letzter Punkt, was lernen wir für uns? Ich habe trotz all dem, was ich jetzt gesagt habe, obwohl nichts steht von Versöhnung, habe ich gesagt, da muss doch etwas für uns rausschauen. Etwas, was wir mitnehmen können. Das Erste, was ich notiert habe, Gott lässt sich auch durch unser Versagen in seinen Plänen mit dieser Welt nicht bremsen. Wir können zwar versagen, aber Gott findet einen anderen Weg. Es ist mir aufgefallen, als ich den ersten Kongress für Weltevangelisation durfte besuchen, 1974. Billy Graham hat er initiiert in Lausanne. 3000 Leute waren wir zusammen aus der ganzen Welt. Und dort ist mir bewusst worden, von Europa kommt nicht mehr viel. Europa schläft. Europa ist im nachchristlichen Zeitalter, wie man heute sagt. Wir sind überholt worden von den Brüdern und Schwestern aus der dritten Welt. Die sind mit einer Überzeugung angekommen. Und haben uns Europäer gesagt, so machen wir es. Wir haben einen Abend erlebt, das Wirken des Heiligen Geistes in aller Welt, hat der Abend geheißen. Dann haben wir ein Beispiel gehört von Korea, von Indonesien, von Uganda, von Brasilien, von Nordamerika. Und ich habe den ganzen Abend gewartet, was sagt sich von Europa? Und Europa ist nicht mehr, immer noch erwähnt. Kein Wort von Europa. Wir sind glatt übergangen worden. Ich mag mich erinnern, am anderen Tag sind wir Schweizer zusammengekocht und dann haben sie sich Knochen zusammengesammelt. Das darf doch nicht wahr sein. Wir werden überholt von anderen, die größere Überzeugung haben als wir. Gott findet andere Wege, um die Welt zu erreichen. 2 Wochen später habe ich auf Südkorea in einen Kongress von Campus explodieren, 70 hat der geheißen. Wir waren 332.000 Teilnehmer. Wir haben die Evangelisation erlebt auf einem Flugplatz mit über 1 Million Zuhörern. Und eine Woche später haben sie die Adresse gesammelt von denen, die zum Glauben gekommen sind. 220.000 Adressen in einer Woche. Ich habe gesehen, was Gott kann auf dieser Welt. Wie er kann ein Volk mobilisieren kann. Wenn wir nicht mehr wollen, er macht schon. Er findet andere Wege. Er lässt sich nicht bremsen, aber er findet andere Wege. Und ich habe das Zitat ein bisschen kompliziert vom Sören Kierkegaard mitgebracht. Das Zitat hat mir schon so manchmal Hoffnung gemacht in schwierigen Situationen. Ich lese es einmal schnell vor, für die, die vielleicht nicht so gut die Augen haben. Er sagt, o du unendliche Liebe, die nie aufgehört hat, alle Zeit liebreich auszuhalten mit mir. Während ich schlafe, wachst du, und wenn ich wachend mich irre, jetzt kommt's, so machst du selbst den Irrtum zu dem noch besseren, als das Richtige gewesen wäre. Haben Sie das begriffen? Gott ist in der Lage, aus dem, was ich falsch gemacht habe, noch etwas Besseres zu machen, als wenn ich alles richtig gemacht hätte. Das bringt nur Gott fertig. Dass er nicht schmollend sagt, also mit dir bin ich fertig. Jetzt hast du mich schon 15 Mal enttäuscht. Ich brauche dich nicht mehr. Das wäre eigentlich eine menschliche Reaktion. Und Gott sagt, du hast zwar versagt, aber ich kann aus deinem Versagen noch etwas viel Besseres machen, als wenn du alles richtig gemacht hättest. Was meinen Sie, was ich schon anderen können Trost verleihen durch das, was ich in Wetzikon miterlebt habe? Da kommt doch ein Prediger aus Deutschland, macht eine lange Reise zu uns und sagt, ihr habt doch etwas Ähnliches einmal erlebt dort in Wetzikon. Wie habt ihr das gelöst? Und ich sage nicht, ja, ich sage dir schon, ich habe jetzt Patentlösungen. Sondern ich sage, wie wir gelitten haben und wie so langsam wieder Hoffnung in die Gemeinde nach uns. Gott kann aus dem, was ich falsch gemacht habe, etwas viel Besseres machen. Ich habe das Zitat mitgenommen für die, die leiden unter ihrer Vergangenheit. Wo vielleicht in einem unheimlichen Schlamassel drin sind. Gott kann aus dem noch etwas viel, viel Besseres machen, als wenn alles glatt gelaufen wäre. Ich bin einmal in der Stube gestanden von der Corrie ten Boom in Harlem. Das ist die, die in einem KZ war und fast alle von ihren Verwandten verloren hat im KZ. Sie hat überlebt. Und nachher ist sie als eine, die Versöhnung predigt hat, ist sie durchs Land gereist und hat ein Bild mitgebracht, eine Stickerei. Und dann hat sie zuerst die Rückseite von dieser Stickerei gezeigt. Und gesagt, schau mal den durcheinander. Weiss nicht, wer stickt von ihnen. Wenn sie stickt, dann nachher müssen sie mal hinten schauen. Ein riesen Durcheinander von diesen verschiedenen Fäden. Und dann hat sie nachher das Bild gekehrt und vorne war eine Krone gewesen. Die Krone der Gerechtigkeit. Gott macht aus unserem Durcheinander, wo wir manchmal fabrizieren, durch unser Versägen, macht er etwas Wunderbares. Wenn wir bei ihm bleiben. Wenn wir bei ihm bleiben. Vielleicht müsste ich das jetzt doch aber auch noch sagen. Das ist keine Einladung zum Sündigen. Sündigen einfach frisch drauf los, Gott macht schon besser. Ich rede zu solchen, die leiden unter ihrem Versägen. Die sich Vorwürfe machen, weil sie nicht besser gehandelt haben. Zu denen rede ich. Und für die besteht Hoffnung. Hoffnung, dass Gott etwas noch viel Besseres machen kann. Und mein letzter Punkt heisst, warum so ein Konflikt da, wo scheinbar nicht gelöst worden ist? Wir sollen uns nie an Menschen binden. Die einzige Bindung, die lebenslang sein soll, das ist die. Aber alle anderen Bindungen, die sind auf die Zeit. Gehen irgendwann mal fertig. Vielleicht durch eine Enttäuschung. Das hätte ich jetzt von dem nie erwartet. Vielleicht haben sie einen Gemeindewechsel hinter sich. Weil das so schlimm war, wie der sich verhalten hat. Wir sollen uns nicht an Menschen binden, sondern an Jesus. Er, der uns vergibt und er, der auch anderen vergibt, die schuldig geworden sind an uns. An ihn sollen wir uns binden. Dann kommt es gut. Ich will noch beten. Herr, du hast dir ein schwieriges Volk aufgehalset. Schwierige Menschen mit uns. Menschen, die dir so oft im Weg stehen. Menschen, die gern es besser machen würden und doch immer wieder versagen. Danke für deine Vergebung. Danke für dein Sterben am Kreuz von Golgatha, auch für uns, wo wir jetzt hier in diesem Saal versammelt sind. Und sagst du den Verzweifelten in unserer Mitte nochmal persönlich, dass es auch ihnen gilt. Und du machst etwas Wunderbares, auch aus uns. Und das gibt dir Hoffnung in unser Leben. Danke vielmals. Amen.